Büchersendung. Moin und herzlich willkommen zum Ahrensburger Buch- und Kulturpodcast aus der Buchhandlung Stojan. Wir möchten unseren Spaß, unsere Freude an Büchern mit Ihnen und euch teilen. Und das mit Hilfe von ganz verschiedenen Gästen. Heute bei uns zu Gast eine gute alte Bekannte, Eva Almstedt. Wir kennen uns fast so lange, wie es Pia Kuritki-Krimis gibt. Seitdem haben wir mehrere Lesungen mit Eva Almstedt veranstaltet und sie hat unserer Buchhandlung vor über 10 Jahren eine Ahrensburger Krimi-Geschichte geschrieben. Eine Geschichte ohne Pia. Ob es da noch mehr Ausbrüche in der Richtung gab, wird sie uns gleich erzählen. Diese Krimi-Geschichte haben wir damals konspirativ zusammen mit Frau Fee von der Marktzeitung in Ahrensburg inszeniert. Leider ist das Buch mit dieser Geschichte vergriffen. Doch zurück zu den Ostsee-Lübeck-Krimis. Kalter Grund war 2004 der erste Pia Kuritki-Fall. Jetzt erscheint gerade der 16. Band. Herzlich willkommen, liebe Eva Almstedt. Ich habe es gerade erwähnt, 16 Pia-Fälle. Hat man da nicht zwischendurch mal Lust auszubrechen und was anderes zu schreiben?
Also grundsätzlich habe ich immer noch sehr viel Spaß an den Pia-Krimis, weil mir da auch jedes Mal irgendwie doch dann noch wieder etwas Neues einfällt. Aber ich habe natürlich auch manchmal Lust, da ein bisschen auszubrechen und was anderes zu machen. Und ich habe tatsächlich mal einen Thriller geschrieben, der heißt Dornteufel. Und da hat eine andere Protagonistin, spielt in mehreren Ländern aus verschiedenen Perspektiven. Und das war natürlich für mich auch ungeheuer spannend, da mal was anderes zu versuchen und wirklich was ganz anderes zu schreiben auch.
Ja, und da hat es dich ja nicht nur an die Ostsee getrieben, sondern auch sicherlich an andere Orte für diesen Dornteufel, oder?
Ja, genau. Also ein wichtiger Ort in dem Buch ist Indien, wo ein Kosmetikkonzern ein Forschungslabor hat. Dann spielt der Krimi auch in Paris, in Pyrenäen, in Manhattan, auch in Hamburg. Also ich habe da wirklich ganz viele Schauplätze und eben auch ganz viele verschiedene Personen unterbringen. Und allein die Recherche zu diesem Thriller war unheimlich spannend für mich.
Ja, das glaube ich sofort. Und den Thriller kann man natürlich auch nach wie vor noch, genau wie deine ganzen anderen Bücher, kaufen. Und da man ja im Moment auch so wenig reisen kann, ist es vielleicht ja auch mal ganz nett, mit einem Buch von dir durch die halbe Weltgeschichte zu reisen.
Auf jeden Fall. Und das Tolle ist auch, dass der Verlag wirklich eine neue Auflage gemacht hat mit neuem Cover und allem. Also der ist wirklich ganz frisch jetzt gerade wieder erschienen und ja, wunderbar immer noch zu lesen, finde ich.
Ja, da absolut. Da hast du völlig recht. Und du hast mir erzählt, in der neuen Pia geht es ja auch ein bisschen, sage ich mal, Forscher zur Sache. Um was geht's denn in dem neuen Krimi Ostseefalle, der gerade druckfrisch in der Buchhandlung angekommen ist?
Ja, also er fängt relativ klassisch an. Es geht um einen Cold Case und Pia darf zum ersten Mal wirklich allein verantwortlich da ermitteln, weil sie ja gerade mit diesen Cold Cases in den vergangenen Ermittlungen sehr viel Erfolg hatte. Da wird ein menschlicher Schädel in einem alten Bauernhaus gefunden, das gerade renoviert wird. Und sie beginnt zu ermitteln, bekommt das Gefühl dafür, dass der Täter von damals immer noch in diesem kleinen Ort ist und sie vielleicht beobachtet. Und dann, während dieser Handlung passiert aber etwas ganz anderes. Es schlägt völlig um, so der Titel Ostseefalle ist so ein kleiner Hinweis darauf. Und es geht in diesem Krimi dann tatsächlich ziemlich in einem Thriller zu. Also es schlägt nochmal um die ganze Geschichte.
Aber mehr wollen wir jetzt auch nicht verraten. Denn die Leute sollen das ja auch dann selber lesen und das große Vergnügen haben, sich mit diesem wunderbaren Krimi in eine Sofaecke zu kuscheln oder, was noch viel schöner wäre, an den Ostseestrand zu setzen.
Ja, und das wäre genial.
Und apropos Ostseestrand, du warst gerade zu Dreharbeiten an der Ostsee. aber leider nicht für eine Krimi-Verfilmung, sondern für den Ostseetourismus Schleswig-Holstein. Was hast du denn da gemacht?
Ja, das ist richtig. Für die Ostseetourismus Schleswig-Holstein habe ich so einen kleinen Film gedreht. Da werde ich als Autorin vorgestellt, die halt sehr stark mit der Ostsee verbunden ist, durch ihre Romanreihe und auch eben durch eigenes Erleben. Und es ist so ein kleines Porträt von mir mit ganz wunderschönen Ostseeaufnahmen dabei. Allein die Dreharbeiten haben riesen Spaß gemacht. Das Filmteam hatte noch so eine Drohne dabei, die dann von oben gefilmt hat und so. Das war ganz klasse, aber es war eben leider keine Pia-Verfilmung.
Ja, leider. Aber kannst du dir denn vorstellen, dass es mal eine Pia Korytki im Fernsehen gibt?
Ja, also da habe ich große Hoffnung, denn eine sehr bekannte Produzentin, Regina Ziegler, die hat sich des Projektes angenommen und möchte das sehr gern verfilmen, die Pia-Serie, und ist da auch in Gespräch mit Sendern. Und da hilft jetzt nur Daumen drücken, dass das hoffentlich bald klappt. Das wäre natürlich ganz großartig. Auch für mich würde da ein richtig großer Traum in Erfüllung gehen, wenn dann Pia auch nochmal ja fürs Fernsehen verfilmt würde. Das wäre klasse.
Ja, ist das dann nicht, ich meine, du weißt es natürlich jetzt noch nicht, aber ich stelle mir das schon ein bisschen schräg vor. Das ist ja so, Pia ist ja deine Geburt sozusagen, und plötzlich steht da ein Mensch aus Fleisch und Blut und spielt die Pia Korytki. Das stelle ich mir.
Ja, also ich stelle mir vor, dass ich den Stoff dann wirklich ein Stück weit loslassen muss. Es wird natürlich nicht genau das sein, was ich mir dann vorgestellt habe, sondern es wird etwas Neues entstehen. Aber das ist ja auch eine große Chance und eine Bereicherung. Also ich glaube wirklich, die Einstellung ist dann ganz wichtig. Es passiert dann was Neues mit diesem Stoff und das ist unheimlich spannend. Aber natürlich kann sich meine 1:1-Vorstellung da nicht genau widerspiegeln, sondern es ist dann wirklich, ja, was Eigenes auch.
Was Eigenes, ja. Mhm. Wir sind mal sehr gespannt, was da auf uns zukommen wird. Liebe Eva, ganz herzlichen Dank. Und zwar nicht nur für das Interview, sondern auch dafür, dass du Exemplare deines neuen Krimis exklusiv für unsere Buchhandlung signiert hast. Und diese Bücher gibt es ab Montag in der Buchhandlung Stojan. Freuen Sie sich drauf. Liebe Eva, nochmal herzlichen Dank. Mach's gut, bleib schön gesund.
Ja, ich bedanke mich für das tolle Interview. Dankeschön, Gabriele.
Noch mehr Lesenswertes. Zwei Neuerscheinungen sind es heute, die ich Ihnen vorstellen möchte. Das eine ist Joel Dicker, Das Geheimnis von Zimmer 622, erschienen bei Piper. Joel Dicker wurde 1985 in Genf geboren. Seine Bücher Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert und Die Geschichte der Baltimores wurden weltweite Bestseller und über 6 Millionen Mal verkauft. Und für Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert wurde er mehrfach ausgezeichnet. Jetzt ist sein neuer Roman Das Geheimnis von Zimmer 622 erschienen. Der Ich-Erzähler ist Joel Dicker selbst. Nachdem ihn seine Freundin überraschend verlassen hat, reist er zur Erholung ins Hotel Palace nach Verbier, ein Hotel in den Nobelhotel in den Schweizer Alpen. Im Hotel bezieht Joel das Zimmer 623 und stellt mit Erstaunen fest, dass die Zimmernummer 622 fehlt und dass es stattdessen ein Zimmer 621a gibt. Abends auf dem Balkon kommt er mit seiner Zimmernachbarin Scarlett ins Gespräch und beide beschließen, diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Und bald erfahren sie, dass in diesem Zimmer 622 vor Jahren ein Mord geschehen ist, der nie aufgeklärt wurde. Ihre Recherchen führen Dicker und Scarlett in die Vergangenheit und ins Schicksal einer traditionsreichen Schweizer Privatbank. Es geht um Intrigen, Machtspiele, um viel Geld, heimliche Liebschaften und um Verrat. Und auch hier schafft es Joel Dicker, wie schon in seinen anderen Romanen, die Leser geschickt durch die Zeitebenen und Handlungsstränge zu lotsen, sodass man immer den Überblick hat. Ein richtig guter Schmöker. Das zweite Buch, was ich Ihnen vorstellen möchte, ist das ganz neue Buch von Julie C. Julie C. über Menschen, erschienen im Luchterhand Verlag. Natürlich erinnert der Titel nicht zufällig an den Riesenerfolg von Julie C. Unterleuten. Auch dieser Roman spielt in der brandenburgischen Provinz. Julie C. hat dazu in einem Interview gesagt, das Dorf Unterleuten liegt ganz in der Nähe von Bracken, wo die Geschichte in Übermenschen spielt. Beide Romane entfalten sich im selben Kosmos, auch wenn hier keine Figuren aus Unterleuten in die Handlung von Übermenschen involviert sind. Und sie sagt dann, seit sie Unterleuten geschrieben habe, sind viele Jahre vergangen und dass sie sehr glücklich beim Schreiben von Übermenschen war, weil sie auf diese Weise in die Welt zurückgekehrt ist. Diesmal setzt sich Julie C. mit der unmittelbaren Gegenwart auseinander. Überfordert vom Leben in der Großstadt, vom Lockdown, den politischen Ereignissen, dem Job, flieht die Heldin Dora Mitte 30 zusammen mit ihrem Hund in das Dorf Bracken, irgendwo in Brandenburg. Dass dieses Dorf nicht einer Postkartenidylle entspricht, das war ihr bewusst. Aber die Realität, allein in einem alten Haus mit völlig verwildertem Garten, in einem Dorf mit 27% AfD-Wählern und einem kahlrasierten Nachbarn, das ist schon harter Tobak. Aber dann trifft sie auf Menschen, die sie nicht in eine Schublade stecken kann, die in kein Raster passen. Und ihr Weltbild gerät ins Wanken. Julie C. ist wieder ein ganz großer Roman gelungen, der bei aller Ernsthaftigkeit und bei aller Problematik sehr humorvolle Passagen hat. Ich glaube, dieses Buch wird Sie wirklich erfreuen und dazu kann ich auch nur sagen, unbedingt lesen. Büchergespräch. Im Büchergespräch unterhalte ich mich mit Menschen aus Ahrensburg und Umgebung und über eines ihrer Lieblingsbücher. Heute mit Fritz Eikenscheid, einer der Köpfe des literarischen Cafés im Marstall und dessen Mitbegründer vor mehr als 12 Jahren. Lieber Fritz, Buchliebhaber, Vielleser, als ich dich gefragt habe, über welches Buch du sprechen möchtest, kam sofort John Burnside und dann über Lügen über meinen Vater. Was fasziniert dich an diesem Autor?
Ja, dieser Autor fasziniert mich wirklich. Da ist zunächst einmal der Mensch und seine Biografie. Was für ein Leben. Geboren 1955 in Schottland im schlimmsten Industrieproletariat und in den schlimmsten Familienverhältnissen. Armut, Perspektivlosigkeit, Alkohol, Aggression, der Vater ein Familientyrann und dann totale persönliche Abstürze, Alkoholmissbrauch, Drogensucht, Schizophrenie. Und daraus befreit er sich in einem sehr mühseligen Prozess, studiert, wird Schriftsteller, Professor für Literatur und heute ist er der bekannteste Autor Schottlands. Was für eine Lebenskraft, was für eine Resilienz. Ja, und dann fasziniert mich sein literarisches Werk natürlich. Vor allem die 3 autobiografischen Romane. Lügen über meinen Vater, Band 2 wie alle anderen und Band 3 über Liebe und Magie mit dem Untertitel I put a spell on you. Und seine Romane nicht zu vergessen, Haus der Stummen, in dem er die Frage aufwirft, ist Sprache angeboren oder erlernt? Oder Glister, in dem er sich mit der Problematik der Umweltzerstörung auseinandersetzt. Diese drei autobiografischen Romane, die faszinieren mich eigentlich am meisten, weil er mit einem raffinierten literarischen Kniff arbeitet, in dem er nämlich die Autobiografie als Roman anlegt. Und so fügt sich sein gelebtes Leben und das literarisch bearbeitete Leben zu einer Einheit, die eine unglaubliche Intensität ausstrahlt. Und das Ganze wird vermittelt in einer erschütternden Offenheit und Ehrlichkeit, Schonungslosigkeit, ja sogar bis hin zur Schamlosigkeit. Und vielleicht hat Burnside auch deswegen den Rat gegeben, man solle das Buch am besten als ein Werk der Fiktion lesen, wohl damit man dieses Schicksal besser aushalten kann.
Ja, Lügen über meinen Vater, was hast du schon erwähnt, ist der erste Band einer Trilogie, dessen letzter Band über Liebe und Magie gerade als Taschenbuch erschienen ist. Kannst du uns noch mal ein bisschen erzählen, was der Kern dieser Geschichte, dieses Romans, dieses autobiografischen Romans ist? Worum geht's in Lügen über meinen Vater?
Ja, das Kernproblem ist eigentlich ein uraltes literarisches Motiv, nämlich der Vater-Sohn-Konflikt. Der Sohn auf der Suche nach seiner Identität oder der Sohn auf der Suche nach seinem Platz in der Welt wird konfrontiert mit einem geliebten und gleichzeitig übermächtigen Vater, der natürlich nicht zurücktreten will. Da steckt ein unheimliches Konfliktpotenzial drin, das kann ich als Sohn bestätigen. Bei Burnside ist dieser Vater ein aggressiver Säufer. Zitat, ein breitschultriger Kerl, 1,80, groß, stark, skrupellos, dessen Stimme ein Vorbote von Schmerz und Entsetzen war. Das spricht eigentlich schon für sich. Und dieser Vater ist ein Lügner, ein Nichts aus dem Nirgendwo, das versucht, sich groß zu lügen. Irgendwann stellt Burnside fest, dass er auf dem gleichen Weg ist wie sein Vater, den er hasst. Er ist auf dem Weg zum Säufer, zum Schläger, zum Drogenabhängigen und das will er aber eigentlich gar nicht. Und jetzt beginnt er zu fragen, er will etwas über den Vater wissen, er will wissen, ob sich hinter diesem Ungeheuer nicht noch ein gutes Wesen verbirgt. Und er will auf diese Weise natürlich auch etwas über sich selbst erfahren und mit sich selbst ins Reine kommen. Und das ist für ihn ein unheimlich mühsamer und aufwühlender und schwieriger Prozess. Und das ist auch für den Leser durchaus anstrengend und herausfordernd. Also Strandlektüre ist das nicht. Das ist eher eine Lektüre, die hohe Ansprüche stellt, zumal sie eine hohe Identifikation mit dem gelesenen Text herstellt und man sich eigentlich ständig fragt, wie war das eigentlich bei mir? Wie habe ich mich als Sohn verhalten? Was habe ich damals gedacht und gefühlt? Kurz, es ist eigentlich ein Buch, was einen menschlich packt. Abgesehen mal davon finde ich es literarisch sehr überzeugend. Also aus meiner Sicht unbedingt lesenswert.
Ja, du hast es gerade schon gesagt, literarisch unbedingt überzeugend. Es gab eine Rezension eines Autors auch, der gesagt hat, man hält es eigentlich nur aus, weil es literarisch eine wunderbare, eine ganz präzise Sprache hat. Und es gibt noch ein Zitat aus der Neuen Züricher, hat ein Rezensent geschrieben, Burnside hat eine hochdisziplinierte Sprachkunst und die Frankfurter hat geschrieben, diese Bücher sind von einer stilistischen Brillanz. Wie siehst du das?
Also das kann ich nur bestätigen. Burnside schreibt eine helle, eine klare, eine direkte, eine schnörkellose Sprache und das Ganze auf einem hohen intellektuellen und sensiblen Niveau. Ich habe zufällig ein kleines Zitat dabei. So schreibt er, jede Lüge ist ein Hinweis auf die Wahrheit. Eine wirklich gut erzählte Lüge erzählt immer auch einige Wahrheiten zusammen mit den Lügen. Das stiftet Verwirrung beim Zuhörer. Und auch das ist vielleicht noch ein Argument, dieses Buch zu lesen.
Lieber Fritz, herzlichen Dank. Da kann man eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, schauen Sie mal in ein Buch von Burnside und überzeugen Sie sich auch von dieser brillanten Sprache. Es steht bei uns in der Buchhandlung. Lieber Fritz, nochmal ganz herzlichen Dank dafür. Und ich freue mich, wenn viele Menschen jetzt mal auf einen Burnside zugreifen.
Das würde mich auch freuen.
Jetzt noch einen Frühlings- und Ostergruß an Sie von Erich Kästner. Besagter Lenz ist da. Aus dem Buch Dr. Erich Kästners Lyrische Hausapotheke, erschienen im Atrium Verlag. Rezitiert vom Ahrensburger Schauspieler und Regisseur Erik Voss, den wir hoffentlich bald wieder im Marstall sehen können und dann mit seinem neuen Stück Boat und Dote. Aber jetzt, besagter Lenz ist da.
Es ist schon so, der Frühling kommt in Gang. Die Bäume räkeln sich, die Fenster staunen, die Luft ist weich, als wäre sie aus Daunen, und alles andere ist nicht von Belang. Nun brauchen alle Hunde eine Braut. Und Ponyhütchen sagte mir, sie fände, die Sonne habe kleine, warme Hände und krabble ihr mit diesen auf der Haut. Die Hausmannsleute stehen stolz vorm Haus. Man sitzt schon wieder auf Kaffeeterrassen und friert nicht mehr und kann sich sehen lassen. Wer kleine Kinder hat, der fährt sie aus. Sehr viele Fräuleins haben schwache Knie und in den Adern rollt's wie süße Sahne. Am Himmel tanzen blanke Aeroplane. Man ist vergnügt dabei und weiß nicht wie. Man sollte wieder mal spazieren gehen. Das Blau und Grün und Rot war ganz verblichen. Der Lenz ist da. Die Welt wird frisch gestrichen. Die Menschen lächeln, bis sie sich verstehen. Die Seelen laufen Stelzen durch die Stadt. Auf dem Balkon stehen Männer ohne Westen und sehen Kresse in die Blumenkästen, wohl dem, der solche Blumenkästen hat. Die Gärten sind nur noch zum Scheine kahl. Die Sonne heizt und nimmt am Winter Rache. Es ist zwar jedes Jahr dieselbe Sache, doch es ist immer wie zum ersten Mal.
Dies war unser zweiter Podcast. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß und Freude gemacht und Sie sind auf ein paar neue Ideen gekommen, was man noch so lesen könnte. Die Bücherliste für diesen Podcast finden Sie auf unserer Website www.bücher-lesen.de. Und wir freuen uns über Anregungen, Kritik oder was Sie sonst noch so loswerden wollen. Das können Sie tun unter unserer E-Mail-Adresse podcast@bücher-lesen.de. Und jetzt wünschen wir Ihnen ein paar wunderbare Ostertage, einen sonnigen Frühling und freuen Sie sich mit mir auf den nächsten Podcast Ende April. Bleiben Sie fröhlich. Ihre Gabriele Niebuhr.